Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Dorothee Holz herzlich willkommen.
Die Mütter und Väter des Grundgesetzes wollten ein besseres Deutschland bauen. Ich finde, sie haben uns ein freiheitliches, ein demokratisches, ein gutes Deutschland hinterlassen.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beim heutigen Staatsakt, 75 Jahre Grundgesetz. Wirtschaftspolitisch wollte das Grundgesetz neutral sein. Was heißt das? Und war das ein gutes Fundament für die Bundesrepublik? Darüber wollen wir gleich sprechen. Apropos Fundament, beim Wohnungsbau gibt es noch viel Luft nach oben. Zwar blieb die Lage im letzten Jahr überraschend stabil. Fast 300.000 neue Wohnungen wurden gebaut. Aber die Aussichten, die sind trüb. Es fehlt vor allem an Sozialwohnungen. Der frühere Chef der Deutschen Bank, Rolf Breuer, ist gestorben. Er verbrachte sein gesamtes Berufsleben bei Deutschlands größter Bank und brachte sie mit wenigen Sätzen geäußert in einem Interview in große Schwierigkeiten. Auch das ein Thema in dieser Sendung. Die Wirtschaft scheint es, hat für die Mütter und Väter des Grundgesetzes nicht die wichtigste Rolle gespielt. Es gibt nur eine Handvoll Artikel im Grundgesetz, die im engeren Sinne mit Wirtschaft, mit der wirtschaftspolitischen Ordnung der Bundesrepublik zu tun haben. Wie Artikel 14, wo Eigentum und Erbrecht gewährleistet sind, gleichzeitig Eigentum verpflichtet und Enteignungen nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig sind. Also wirtschaftliche Freiheit, aber in Grenzen. Das lässt sehr viel Spielraum zu. Und darüber möchte ich jetzt mit Professor Moritz Schularik sprechen, Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft und Wirtschaftshistoriker. Hallo, Herr Schularik.
Hallo, Frau Scholz.
Unser Wirtschaftsmodell ist die soziale Marktwirtschaft. Das steht nicht im Grundgesetz. Aber hat sich das quasi zwingend daraus ergeben?
Das Grundgesetz ist in der Tat, wie Sie das gerade gesagt haben, relativ offen. Das war auch eine bewusste Entscheidung, dort nicht zu sehr einzugreifen, in ein konkretes Wirtschaftssystem vorzugeben. Das spielt vor allem auch die Erfahrung der Weimarer Republik eine Rolle mit einer Verfassung, die teilweise dann doch sehr genaue Vorschriften auch im sozialen und ökonomischen Bereich enthielt, die dann zum politischen Zankapfel wurden. Insofern gab es in einer, man muss ja auch mal zurückdenken, 1949 in einer Zeit, in der noch nicht so klar war wie für uns heute, dass etwa die sozialistischen, kommunistischen Gegenentwürfe zu der Marktwirtschaft so unerfolgreich sein würden, gab es da eine Festlegung schon auf eine letztlich marktwirtschaftliche Ordnung mit Eigentum, aber eine, die auch wie damalige Parteiprogramme, etwa auch der CDU, durchaus heute als sehr, sehr links und sozial ausgerichtet, damit auch kompatibel gewesen wären. Insofern eine offene Entscheidung, die sich, denke ich, bewährt hat.
Also wären auch andere Wirtschaftsmodelle möglich gewesen, viel mehr Markt auf der einen Seite oder viel mehr staatliche Vorschriften?
In der Tat ist die Entscheidung des Grundgesetzes, dem Gesetzgeber, also dem Bundestag, diese Entscheidung über die Ausgestaltung weitgehend zu überlassen. Ja, da gibt es natürlich auch, Sie haben das gerade genannt, bestimmte Paragraphen, die etwa das Eigentum oder auch die Erbrechtsfragen, die speziell genannt sind und einen besonderen Charakter haben. Aber ansonsten ist das halt eine Entscheidung des Parlaments, wie konkret diese Wirtschaftsordnung ausgestaltet wird.
Des Parlaments und damit natürlich auch des Wählers, der ja bestimmt, wer im Parlament ist. Also kommen wir nochmal auf wirtschaftspolitisch neutral. Das wollte man sein. Hat diese Neutralität, diese Wahrheit, so nenne ich es jetzt mal, mehr Stärken oder mehr Schwächen mit Blick auf Wachstum und Wohlstand?
Na, die Ausgestaltung, die ja dann auch ganz in der Folgezeit, in den 50er, 60er Jahren stattfand, hat sich meines Erachtens bewährt in dieser Offenheit. Wir sind grundsätzlich ein Land, das auch im internationalen Vergleich eher sagen wir, auf Regeln setzt, die für alle gelten, die konkreten Interventionismus oder Interventionen in bestimmte Wirtschaftsbereiche eher ablehnt, dem eher kritisch gegenübersteht und die ein Land, das, glaube ich, bisher auch relativ erfolgreich, zu einer Ausnahme komme ich gleich, aber das bisher relativ erfolgreich, die Verfassung aus dem wirtschaftspolitischen Streitereien rausgehalten hat und das nicht zum Zankapfel hat werden lassen.
Gibt es Vorteile auch gegenüber anderen Verfassungen? Jetzt mal mit Blick ins Ausland. Ist das Grundgerecht ja da zuverlässiger oder mischt sich weniger ein?
Ich denke, diese Grundlagenentscheidung dann mit dem Auftrag an den Gesetzgeber und damit auch einen Auftrag, wie Sie sagten, an Wähler und Parlament, diese konkrete Ausgestaltung zu gewährleisten, das ist in der Tat ein Vorteil. Wir sind auch im Vergleich zu Verfassungen, in denen sehr viel stärker bestimmte ökonomische und soziale Forderungen verankert sind. Aber wir sind, muss man jetzt auch kritisch anmerken, gerade in den letzten 15 Jahren, ja, zum etwa mit der Verankerung der Schuldenbremse, also einer sehr doch konkreten und auch, sagen wir mal, haargenau ausbuchstabierten Regelung in der Verfassung in eine andere Richtung gegangen. Und da müssen sich durchaus auch die sagen wir mal, Mütter und Väter dieser Schuldenbremse anziehen, dass sie da eigentlich etwas gemacht haben, nämlich sehr spezifische wirtschaftspolitische Vorstellungen in die Verfassung zu schreiben, was nicht unbedingt im Sinne der Gründungsväter und Mütter war.
Die Schuldenbremse, die greife ich mir gleich nochmal raus. Dazu haben Sie sich ja diese Woche schon geäußert. Aber ich wollte nochmal auf bestimmte sozusagen rote Linien auch eingehen, die in der Verfassung sind. Im Grundgesetz die Rechtsstaatlichkeit, der Sozialstand. Da steht auch, ist die Rede auch von gleichwertigen Lebensverhältnissen. Heute muss man aber eher von Ungleichheit sprechen.
Das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen. Es gibt in der Tat im Grundgesetz natürlich auch Regelungen, die nicht auf den ersten Blick wirtschaftspolitischer Natur sind, sondern eher sozialer Natur, etwa den Auftrag, vergleichbare Lebensverhältnisse herzustellen. Aber auch Dinge, die wir inzwischen als Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftler als ganz wichtige, wenn nicht die wichtigsten wirtschaftspolitischen Weichenstellungen sehen, nämlich Fragen wie Bildungspolitik, die im Grundgesetz in der Obhut der Länder sind. Und da kann man ja durchaus argumentieren, dass das Weichenstellungen sind, die inzwischen problematisch sind, weil Finanzierungsmöglichkeiten und die Verteilung auch der Ressourcen im Land nicht so ist, dass die Länder diese riesige Zukunftsaufgabe in dem Maße wahrnehmen können, in dem wir das vielleicht gerne hätten und inzwischen der Bund an vielen Stellen da einspringen muss. Also diese wirtschaftspolitischen Grundsatzentscheidungen spielen natürlich auch in andere Bereiche stark hinein.
Sie haben von Umverteilung oder von Verteilung gesprochen. Ich gehe jetzt mal auf Umverteilung ein, nämlich nach dem Krieg gab es eine sehr große Umverteilung, die Vermögensteuer, die quasi sehr hoch war und der öffentliche Wohnungsbau, der wurde massiv vorangetrieben. Wäre das nicht auch heute sinnvoll?
Ich denke, die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg war natürlich eine ganz spezifische und in der Tat, man kann das so formulieren, am Anfang des deutschen Wirtschaftswunders stand eine riesige Vermögenssteuer mit dem Lastenausgleich, wo die verbliebenen Vermögen, die den Krieg überlebt hatten, viele hatten ja Hab und Gut verloren, viele mussten fliehen, hatten gar nichts mehr, umverteilt wurden, um großen Teilen und der Bevölkerung insgesamt neue Startchancen zu geben. Und das hat sehr gut funktioniert. Da wurden halt diese Steuern, das waren auch durchaus Steuern auf die Substanz, die wurden aber über viele Jahre gestreckt, sodass die über Jahrzehnte sogar abgezahlt werden konnten. Das hat in der Tat einen Start gegeben. Ob man heute wieder an diesem Punkt ist, da habe ich doch ganz große Zweifel. Ich denke nicht, dass wir in einer ähnlich schwierigen Lage sind. Man kann Argumente machen, dass man für bestimmte staatliche Aufgaben zusätzliche Finanzmittel braucht. Und da sind Steuern natürlich das Instrument, das man benutzen kann, wenn man sich nicht verschulden oder keine Kredite aufnehmen will. Aber eine Gleichsetzung von heute und damals halte ich für problematisch.
Sollte auch nicht eine Gleichsetzung, eine Fortschreibung sein. Aber jetzt nochmal zum Thema Schuldenbremse. Sie haben die Schuldenbremse diese Woche als sicherheitspolitisches Risiko bezeichnet. Was meinen Sie damit?
Damit meine ich letztlich, dass wir durch die Verankerung dieser Schuldenbremse in einer sehr spezifischen Form, da wird ja diskutiert, wie genau die zu berechnen ist. Und die Verfassung hat da, dieses Grundgesetz hat da in der Tat Vorschriften, die sehr spezifisch sind und wo man sich fragen muss, ob die wirklich in ein Grundgesetz, eine Verfassung gehören, dass uns diese Regeln, die wir da haben, jetzt in gewisser Weise auch wichtige Fragen und wichtige Zukunftsinvestitionen, etwa die Investitionen in Sicherheit, die wir aktuell brauchen, schwierig machen. Natürlich kann man argumentieren, wir können das Grundgesetz ändern oder wir können Notlagen erklären, aber wir haben, sagen wir mal, die Hürden für diese offene Gestaltung des Wirtschaftslebens, die relativ niedrig waren im Grundgesetz, jetzt sehr viel höher gemacht und wir haben jetzt genau das, was im Hinblick auf Weimar das Grundgesetz eigentlich vermeiden wollte, nämlich dass sehr spezifische wirtschaftspolitische Vorstellungen einzelner Parteien zum Verfassungsstreit führen und zum Zankapfel der Politik geworden sind. Und da muss man sich in der Tat fragen, ob das sozusagen im Sinne einer rationalen und zukunftsweisenden politischen und ökonomischen Auseinandersetzung im Bundestag ist. Wir haben da Kompetenzen aus dem Parlament genommen, die vielleicht eher dahin gehören sollten weiterhin.
Herr Schularik, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was bedeutet das Grundgesetz für Sie?
Das Grundgesetz ist die erfolgreichste Verfassung, die Deutschland jemals hatte. Und hoffentlich sind die noch viele, viele Jahre beschert. Wir werden uns dennoch auch wandeln müssen. Wir sind ja in diesen Tagen sehr stark dabei, zurückzugucken auf das, was uns mal reich gemacht hat. Und wir feiern jetzt auch das 75 Jahre Grundgesetz. Wir müssen aber nach vorne gucken. Und da sind riesige Herausforderungen. Und da wird sich auch das Grundgesetz in unsere politische Ordnung ein bisschen immer anpassen müssen. Also ich wünsche mir, dass wir diese Offenheit, diesen Neustart von 49 nehmen und auch in die Zukunft tragen und es auch den Mut heute haben, ähnliche, richtige, große Entscheidungen zu treffen und die Zukunft anzugehen.
Vielen Dank. Das war Moritz Schularik vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Fünf Jahre war Rolf Breuer Vorstandschef der Deutschen Bank zwischen 1997 und 2002. Danach führte er für vier Jahre den Aufsichtsrat von Deutschlands größtem Geldhaus. Er hat die Bank deutlich internationaler ausgerichtet mit der Übernahme der US-Bank Bankers Trust. In seine Zeit fallen aber auch schwere Turbulenzen, als er in einem Bloomberg-Interview die Kreditwürdigkeit von Leo Kirch anzweifelte. Jetzt ist Rolf Breuer gestorben. Ursula Mayer.
Er war ein Urgestein der Deutschen Bank. Der frühere Vorstandssprecher Rolf Breuer ist tot. Nach Angaben der Bank ist er im Alter von 86 Jahren gestorben nach einer längeren Krankheit. Breuer hat fast sein komplettes Berufsleben in der Bank verbracht. In der Zeit von 1997 bis 2002 stand er an deren Spitze und war im Anschluss bis 2006 Aufsichtsratschef. Es waren einige wenige Sätze, die den damaligen Bankenchef in die Bredouille brachten. Anfang 2002 sagte Breuer während eines folgenreichen Fernsehinterviews über Leo Kirch und sein Medienimperium:
Was alles man darüber lesen und hören kann, ist ja, dass der Finanzsektor nicht bereit ist, auf unveränderter Basis noch weitere Fremd- oder gar Eigenmittel zur Verfügung zu stellen.
Das Problem: Leo Kirch war Kunde bei der Bank und hatte von ihr einen Kredit bekommen. Mit dem Interview stellte Breuer die Kreditwürdigkeit des Konzerns öffentlich in Frage. Kurze Zeit später ging das Medienunternehmen pleite. Dafür machte Kirch Breuer und die Deutsche Bank verantwortlich und verklagte sie auf Schadenersatz. Es folgte ein jahrelanger verbitterter Gerichtsprozess, den nach Kirchs Tod seine Erben weiterführten. Vor 10 Jahren einigte man sich schließlich auf einen Vergleich. Die Bank zahlte inklusive Zinsen über 900 Millionen Euro. Auf den Rechtsstreit angesprochen, zeigte sich Rolf Breuer 2012, damals schon in Rente, pragmatisch.
Man muss mit Distanz die Dinge betrachten und mit ihnen umgehen. Und das gilt auch für den Kirchprozess. Ich wache nicht jeden Morgen schweißgebadet auf und sage, was macht jetzt wohl der Kirch oder seine Erben. So ist es nicht. Dass mir das lästig ist, steht auf einem anderen Blatt.
Vielleicht auch deshalb lästig, weil ihn sein Arbeitgeber an dem Kirchdebakel beteiligte. So musste Breuer immerhin über 3 Millionen Euro beisteuern. Bei allem Ärger hatte die Bank dem Topmanager auch viel zu verdanken. Denn unter ihm wurde sie erst richtig international, indem sie 1999 das US-amerikanische Finanzinstitut Bankers Trust kaufte. Damit glückte Breuer die größte Übernahme in der Geschichte der Bank. Wenig später scheiterte er allerdings, als es darum ging, die Deutsche Bank mit der Dresdner Bank zu fusionieren.
Wir sind nach wie vor enttäuscht und traurig. Das war ein gutes Konzept. Was Fusionen angeht, muss man sich vielleicht Gedanken machen, ob die große Fusion, in welcher Art auch immer, nicht zu viel ist, nicht zu weit greift.
Es war eine der größten Niederlagen in Breuers Leben. Wenig später wurde er auf dem Chefsessel der Bank von Josef Ackermann abgelöst und bis 2006 Aufsichtsratsvorsitzender. Unter anderem hatte er den Posten später auch bei der Deutschen Börse inne. Rolf Breuer setzte sich ein für den Finanzplatz Deutschland, was ihm den Spitznamen Mr. Finanzplatz eintrug. Auch kulturell engagierte sich der gebürtige Bonner Breuer vor allem in Frankfurt.
Ursula Mayer berichtete. Besser als befürchtet, aber Ziel verfehlt, das ist kein gutes Zeugnis für den deutschen Wohnungsbau. Knapp 300.000 Wohnungen wurden letztes Jahr fertiggestellt. Mehr als erwartet, aber eigentlich sollten es pro Jahr 400.000 neue Wohnungen sein, um der Wohnungsnot zu begegnen. Beunruhigend die düsteren Aussichten, Luca Pizzato berichtet.
Die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Clara Geiwitz, gibt sich optimistisch.
Es zeigt sich deutlich, dass wir in der Bauindustrie stabil durch die Krise des letzten Jahres gekommen sind. Die Fertigstellungszahlen sind überraschend gut.
So Sozialdemokratin Geiwitz. Rund 294.000 Wohnungen wurden im letzten Jahr 2023 gebaut. Zwar etwas weniger als im Vorjahr und weit entfernt von der Zielmarke 400.000, die Zahlen liegen dennoch über den Prognosen. Positiv entwickle sich insbesondere die Förderung von Sozialwohnungen, führt die Bauministerin aus.
Das ist natürlich auch das Resultat der sehr starken Förderung durch die Bundesregierung, sodass wir es geschafft haben, die Anzahl der Sozialwohnungen, die neu gefördert werden, deutlich zu steigern.
Fast 50.000 Sozialwohnungen wurden im letzten Jahr vom Bund gefördert. Ein Anstieg von 20%. Ermöglicht wurde das unter anderem durch 18 Milliarden Euro, mit denen der Bund die Länder unterstützt. Allerdings, mit diesem Geld wird nicht nur gebaut, sondern es kann auch für Sanierung und Instandhaltung eingesetzt werden. Tatsächlich ist der Bau von Sozialwohnungen nämlich, wie in den letzten Jahren auch, weiter zurückgegangen. Neben der Förderung von Sozialwohnungen zeige laut Geiwitz auch das Programm Klimafreundlicher Neubau Wirkung. Ein Programm, das den Bau von 47.000 Wohnungen unter ökologischen und nachhaltigen Gesichtspunkten mitförderte. Insgesamt ist der Bedarf an Wohnraum jedoch nach wie vor nicht gedeckt. Kritik kommt deshalb vom Präsidenten des Bundesverbands Deutscher Wohnungs- und Bauunternehmen und ehemaligen CDU-Wirtschaftssenator Hamburgs, Axel Gedaschko.
Die Frustration ist riesig, weil man nicht sieht, dass sich etwas bei der Zinsunterstützung gravierend ändert.
Neben den bisherigen Förderungsprogrammen müsse der stark angestiegene Bauzins subventioniert werden, meint Gedaschko. Nur so könne mehr gebaut und der Wohnungsmarkt, insbesondere auch für den Mittelstand, auf lange Sicht entspannt werden.
Es geht letztendlich um den sozialen Frieden. Und diese Dramatik zu erkennen, das sehe ich schlicht und ergreifend nicht, denn sonst müsste sie eben jenseits der Dinge, die sie ja richtig anpackt, noch eben diese anderen Dinge auch anpacken. So, und dann sind wir natürlich bei der Frage von Geld und einer Regierung, die im Moment kein Geld hat.
Statt flächendeckender Subventionierung zieht Clara Geiwitz eine punktuelle Förderung vor. Diese Förderungen hätten den Wohnungsbau das letzte Jahr entgegen der kriselnden Wirtschaft zwar stabilisiert, besorgniserregend seien aber vor allem die Prognosen für dieses und nächstes Jahr, laut Sebastian Dulin, Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Er rechnet mit einem starken Rückgang des Wohnungsbaus bis 2025. Das zeigten die immer weniger werdenden neu gestellten Baugenehmigungen. Grund hierfür? Auch der angehobene Leitzins der Europäischen Zentralbank, so Dulin. Die Geldpolitik der EZB verschärfe dadurch die Wohnungsnot in Deutschland, meint er. Seit 2019 steigen die Mietpreise bundesweit kontinuierlich an. In manchen Großstädten haben sich die Mieten sogar verdoppelt. Zusätzlich zum Bauen plant das Ministerium unter Geiwitz deshalb, den weit verbreiteten Leerstand besser zu nutzen. Ob für diese, wie das Ministerium sie nennt, Leerstandsaktivierungsstrategie in dieser Legislaturperiode noch Zeit ist, ist unklar.
Was passiert mit der Stahlsparte von ThyssenKrupp? Darüber berät gerade der Aufsichtsrat. Es geht um den Einstieg des tschechischen Milliardärs Křetínský, der mit seiner Holding zunächst 20% der Anteile erwerben soll. Viele Beschäftigte fürchten aber um ihre Arbeitsplätze. Tausende haben heute in Essen gegen die Pläne protestiert. Jörg Marksteiner berichtet.
Für ThyssenKrupp-Chef Miguel Lopez war es kein leichter Auftritt vor der eigenen aufgebrachten Belegschaft. Direkt vor seinem Vorstandsgebäude in der öffentlich zugänglichen Firmenzentrale in Essen standen tausende Stahlarbeiter mit Plakaten und Trillerpfeifen und sie zeigten ihrem Chef, wie unzufrieden sie sind. Auf dem Boden vor der Hauptverwaltung hatten sie ein 20 Meter großes Stoppschild ausgelegt mit der Aufschrift »So nicht, Herr Lopez«. Und eine 60 Meter lange Plane forderte in riesigen Buchstaben »Zukunft statt Kündigung«. Doch eine Garantie für ihre zentrale Forderung hat ihnen der ThyssenKrupp-Chef heute nicht gegeben, als er sich den Demonstranten stellte. Mit ernster Miene, immer wieder wurde er von Zwischenrufen unterbrochen.
Und ja, ohne Einschnitte wird es nicht gehen. Wenn wir aber jetzt nichts tun, riskieren wir weitaus mehr. Deshalb müssen wir handeln.
Die Stahlsparte mit ihren 27.000 Mitarbeitern stehe vor großen Veränderungen. Damit meinte er den geplanten Einstieg eines Investors und den angekündigten, aber noch nicht näher bezifferten Stellenabbau.
Es soll auch weiterhin keine betriebsbedingten Kündigungen geben.
Als er sagte, natürlich werde die Sozialpartnerschaft dabei weitergelebt, gab es Rufe, die ihn als Lügner bezeichneten. Vielen Beschäftigten waren seine Aussagen offenbar zu wenig konkret. Die Stimmung war zwar nicht besonders aggressiv, aber viele Stahlarbeiter sind sauer und enttäuscht, weil sie das Gefühl haben, dass die Arbeitnehmervertreter bei ThyssenKrupp anders als in der Vergangenheit diesmal kaum eingebunden werden.
Wir wollen wissen, wo der Zug hingeht, ne? Keiner sagt uns was, wir stehen da einfach leer. Ne? Wir müssen hier hinkommen, das ist einfach so. Und ich bin 40 Jahre jetzt mittlerweile dabei und ich habe schon viel Scheiß mitgemacht, aber das ist hier schon echt die Spitze mittlerweile. Ja.
Dass der Umgangston, den Erbe im Moment pflegt, nicht die Kultur ist, die wir im Stahl so gewohnt sind.
Was den geplanten Einstieg des tschechischen Investors angeht, über den der Aufsichtsrat bis zum Abend berät, da sind sich die meisten Beschäftigten, Betriebsräte und Gewerkschafter einig. Sie haben grundsätzlich nichts dagegen, verlangen aber Details, Konzepte und Garantien für Standorte und Investitionen. Und sie wollen wissen, wie eine neue Gemeinschaftsfirma finanziell denn überhaupt ausgestattet ist. Jürgen Kerner, IG Metall-Vorstand und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bei ThyssenKrupp, kritisierte, dass Firmenchef Lopez jetzt Druck mache, ohne dass diese wichtigen Dinge geklärt seien.
Wer hier sich hinstellt und sagt, er versteht die Sorgen der Menschen, dann frage ich mich, warum müssen wir heute entscheiden, dass wir 20% verkaufen, ohne dass wir wissen, wie die Zukunft beim Stahl aussieht, Kollege, Kollege? Damit spielt man mit den Ängsten der Menschen, Kollege, Kollege.
Das sei gerade keine gelebte Mitbestimmung, von der Firmenchef doch wenige Minuten zuvor noch gesprochen habe.
Wir wollen keinen Konflikt, aber eins ist auch klar. Wir werden nicht zustimmen, dass der Stahl verkauft wird und ihr in die Unsicherheit getrieben wird, Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen im Vorfeld zusagen.
Ohne verbindliche oder schriftliche Zusagen wollen die Arbeitnehmervertreter bei der Aufsichtsratssitzung einem Investoreneinstieg nicht zustimmen. Dieser soll, so will es das ThyssenKrupp-Management, erst 20 und später weitere 30% der Stahlsparte kaufen.
Tausende Beschäftigte haben also vor der Konzernzentrale protestiert. Die Aufsichtsratssitzung, die läuft noch. Es geht um ein Joint Venture für die kriselnde Stahlsparte bei ThyssenKrupp. Wie wird das an der Börse beurteilt? Das will ich von Klaus-Rainer Jackisch im Frankfurter Börsensaal wissen.
Ja, die Interessen sind natürlich sehr unterschiedlich zwischen den Beschäftigten und den Anteilseignern. Hier sagen natürlich viele Investoren, es ist durchaus positiv, wenn ThyssenKrupp, das ja in der Stahlsparte wirklich schwer unter Druck ist, frisches Geld bekommt und sehen eigentlich den Einstieg von Daniel Kretinsky durchaus positiv. Da sind natürlich die Beschäftigten ganz anderer Meinung, aber an der Aktie ist das natürlich heute nicht spurlos vorbeigegangen und dementsprechend ist sie deutlich im Plus mit fast 1%, weil eben die Anleger insgesamt den Kurs durchaus unterstützen.
ThyssenKrupp zählt zur Old Economy. Für Furore sorgt aber mal wieder die New Economy. Ein nicht mehr ganz so neuer Star ist der Chiphersteller Nvidia. Was macht das Unternehmen so besonders?
Das Unternehmen produziert ja Chips für die künstliche Intelligenz und hat damit einen Marktanteil von 80%, dominiert also ganz, ganz dramatisch den Markt und kann damit natürlich kräftige Gewinne einfahren. Das hat es auch getan im ersten Quartal. Da ist der Nettogewinn um 600% gestiegen und dementsprechend steigt natürlich auch die Aktie wieder, die auch hier gehandelt wird, um 9,4%. Und in den USA hat sie sogar zum Börsenauftakt die 1.000-Dollar-Marke durchschritten.
Sie haben es gesagt, Nvidia ist eigentlich in New York gelistet, auch in Frankfurt, aber es strahlt auch insgesamt auf den deutschen Aktienmarkt, auf den DAX aus, oder?
Das ist richtig, deshalb war der DAX auch den ganzen Tag im Plus, aber es gibt auch einige negative Aspekte heute. Zum einen erneut wieder Konjunkturaussichten der deutschen Industrie- und Handelskammern, die sehr, sehr schwach sind und vor allen Dingen die Protokolle der amerikanischen Notenbank, die darauf hindeuten, dass mit baldigen Zinssenkungen weiter nicht zu rechnen ist. Deshalb jetzt nur noch ein kleines Plus beim DAX mit von jetzt genau 6 Punkten. Der steht jetzt bei 18.687 Punkten.
Dann schauen wir noch auf den Eurokurs, auf die Anleihen und auch den Goldkurs.
Der Euro schwankt in engen Bahnen um den Vortageswert, steht bei $1.0836. Die Umlaufrendite heute gestiegen um 3 Basispunkte auf 2,62%. Und die Unze Feingold, sie kostet $2.343,35, hat den ganzen Tag über verloren, insgesamt rund $35 gegenüber gestern.
Danke nach Frankfurt an Klaus-Rainer Jackisch und danke auch für Ihr Interesse. Es folgt Kultur heute. Am Mikrofon war Dorothee Holz und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.